Dann die nächste Frage. Kann man demnach sagen, dass alles und jedes im Weltall von Gott in seine besondere Ordnung erschaffen wurde? Ich meine, wir leben ja heute in der großen Diskussion über den Urknall und über die Entwicklung Darwin und so weiter. Auch das ist jetzt heute nicht unser Thema, hatten wir auch schon manchmal. Aber jeder muss sich halt aufgrund der Swedenborgschen Aussagen dazu dann das Bild jetzt für heute halt machen. Ich wiederhole nochmal, kann man demnach sagen, dass alles und jedes im Weltall von Gott in seine besondere Ordnung erschaffen wurde? Ja, um durch sich bestehen zu können. Und zwar geschah dies von Anfang an so, dass alles sich mit der Ordnung des Weltganzen verbinden kann. Das ist jetzt übrigens ein ganz wichtiger Punkt auch für uns. Und zwar sowohl verstandesmäßig als auch gefühlsmäßig. Denn das Ziel besteht darin, dass die Einzelordnungen in der Gesamtordnung ihren Bestand haben und so eine Einheit darstellen. Das ist nicht ohne diese Aussage, weil es gar nichts gibt, was aus der Ganzheit herausfällt. Weder wir, noch der Einzeller, noch der Fisch, noch der Apfel, noch der Berg, noch der Fluss. Wir wissen ja, dass auch zwischen Materie und Geist durch die Entsprechung eine unmittelbare Korrespondenz besteht. Also wir wissen auch, dass wir als Menschen mit der jenseitigen Welt in Korrespondenz stehen. Wir wissen, dass die Natur ein Abbild der geistigen Welt ist in ihrer Erscheinungsform im Einzelnen wie im Allgemeinen. Also dass die Materie oder die Natur oder auch wir niemals bestehen könnten für sich, dass das Einzelne auch nicht für sich bestehen könnte, sondern nur in der Gesamtheit. Und dass hier natürlich sofort fällt einem auch die Naturseelenentwicklung ein, dass sich, sagen wir mal, das Einfache in komplexere Formen entwickelt und dass es in dem Sinne auch in der Natur keine Zerstörung, keine endgültige Zerstörung gibt. Denn wenn die äußere Hülle zerstört ist, was ja eben immer das ist, was sichtbar ist für uns, das Materielle, dass dann die geistigen Substanzen in höhere Formen übergehen und neue Formen entstehen, die dann eine höhere Entwicklung bewirken. Also das war schon bekannt bei den alten Germanen, nicht, die ja zum Beispiel gesagt haben, vom Stein zur Pflanze, von der Pflanze zum Tier, vom Tier zum Mensch und der Mensch vereinigt sich mit Gott. Nicht? Also das ist in der kürzesten Form die Darstellung der Naturseelenentwicklung. Aber auch der Mensch selbst als Endpunkt und Eckstein dieser Muss-Entwicklung, denn das sind alles Muss-Entwicklungen, das muss so durch die göttliche Ordnung gesteuert so sich entwickeln. Aber der Mensch dann ist, sein Körper ist auch noch in diesem Mussgesetz verankert, aber dann sein Geist und seine Seele dann nicht mehr und er hat den freien Willen und er kann sich mit Gott vereinen, kann es aber auch lassen und sich sozusagen in höllische Zustände begeben. Also er ist frei und geht dann aber nach dem Tod, dem irdischen Tod, in die geistige Welt über und hat dann einen noch größeren Freiheitsradius wie hier schon, weil er dann durch nichts mehr beschränkt wird. Also beispielhaft könnte man sagen, dass der ganze Mensch in seine bestimmte Ordnung geschaffen, aber wenn wir also uns den Menschen mal vorstellen als ein Mikrokosmos, dann ist der gesamte Mensch in eine bestimmte Ordnung geschaffen. Also als Mikrokosmos bildet er auch, das wissen wir ja, alles ab, auch alles Geistige, Himmlische und Höllische. Aber auch jeder einzelne Teil von ihm hat seine eigene Ordnung, also so sein Kopf, sagt Swedenborg, der Leib, das Herz, die Lunge, die Leber, die Bauchspeicheldrüse, der Magen, ein jeder Muskel, jedes Sinnesorgan und so fort. Und doch verbinden sich diese zahllosen Einzelteile mit ihren gemeinsamen Ganzen und fügen sich ihm so ein, dass sie zusammen eins sind, also ein Mensch. Und so ist es mit allem. Also auch der Himmel, auch die Hölle, auch die ganze Welt, all, auch eine Gesellschaft fügt sich ein in die Gesamtheit, ein Volk in die gesamte Weltgemeinschaft und so weiter und bilden immer etwas Bestimmtes, aber doch auch wieder was Allgemeines. Also nur soweit dieser eine Aspekt, der doch für uns auch was sehr Schönes hat, finde ich, dass man nicht irgendwo ein Körnchen im Nichts ist und sich da irgendwo verflüchtigt und letztlich, weiß ich nicht, also doch, das ist ja auch das, was wir eigentlich wollen, oder? Das ist das, was wir wollen in einer Gemeinschaft sein. Aber dass es eine so große Gemeinschaft ist, das ist ja irgendwie was ganz Besonderes, nicht? Also, dass es sozusagen eine absolute Gemeinschaft ist, die sich immer auch natürlich wie alles in immer höhere Formen und Sphären entwickelt. Ich glaube, so ungefähr ist es schon klar geworden, nicht? Was gemeint ist. Nicht? Also das ist nicht völlig unverständlich. Ne? Aber umso mehr es um Gott selbst geht, umso unverständlicher für uns ist es natürlich. So, jetzt kommen wir auf dieses Thema. Wir haben ja hier am Anfang gesagt, Gottes Allmacht, Allwissenheit und Allgegenwart. Jetzt fragen wir mal, inwiefern ist Gott eigentlich allmächtig? Nicht? Also das gehört ja auch hier zum Thema. Wir werden dann auch noch diese anderen Aspekte haben. Ja, also Swedenborg sagt hier ganz trocken, also klar, seine Allmacht ist ja umfassend, das haben wir jetzt schon festgestellt. Und Swedenborg sagt hier einfach, Gott ist der Allmächtige, weil er alles aus sich selbst zu tun vermag. Während alle anderen, also alle Menschen natürlich, alle Geister, alle Engel, jeder andere, Teufel oder so weiter, während alle anderen nur aus ihm etwas vermögen. Das war immerhin schon ein Unterschied, nicht? Also wenn man das Leben nur aus Gott hat und nicht aus sich selbst, ein sehr wichtiger Aspekt, das, was wir als Hochmut bezeichnen, also als das Gefühl, dass wir alles aus uns selbst können. Wir hatten das letzte Mal, wenn wir uns erinnern, da hatten wir gesagt, wir sind Bild Gottes oder Ähnlichkeit Gottes. Da hatten wir gesagt, Ähnlichkeit Gottes bedeutet, dass wir das Gefühl haben, dass wir alles aus uns selbst können. Und dieses Gefühl ist allerdings auch sehr wichtig, weil hätten wir das Gefühl ja nicht, dann würden wir erstens inaktiv sein. Wir würden sagen, ja, soll Gott halt machen in uns und so. Aber mal abgesehen davon, wären wir da nicht ein wirkliches Du gegenüber Gott. Wir müssen schon ein Du sein, wenn er uns als seine Kinder betrachten will. Aber Bild Gottes ist eben, dass Gott in uns sein Bild legt. Das heißt, dass alles, was wirklich gut und wahr ist, von ihm ist und er selbst in uns in gewisser Weise. Nicht? Also von daher dieser Unterschied und das ist hiermit auch angesprochen. Gott ist der Allmächtige, weil er alles aus sich selbst zu tun vermag. Er ist die Liebe selbst, er ist die Weisheit selbst und das Leben und so weiter. Während alle anderen nur aus ihm etwas vermögen. Deshalb würde ich sagen, ist das auch so, dass vielleicht viele Menschen Gott ablehnen, weil dieser Gedanke ihnen nicht angenehm ist. Nicht, dass das Gute und Wahre nicht aus ihnen selbst kommt. Aber nur so als Nebenbeisatz. Können und wollen sind bei ihm, und jetzt nochmal sehr gut aufpassen, können und wollen sind bei Gott ein und dasselbe. Nicht umsonst hat er gesagt, es werde und es wurde. Nicht? Können und wollen sind bei ihm ein und dasselbe. Und da er nichts als das Gute will, so vermag er auch nur das Gute zu tun. Für mich ist das emotional betrachtet was ganz, ganz Wesentliches. Also wie ich gerade diesen Satz so in mir mal so ein bisschen in der Stille meditiert oder mir vorgestellt habe und so, da war ich so glücklich. Also, dass Gott eben nur das Gute will und letztlich auch nur vermag, das Gute zu tun, ist sowas Schönes und Beruhigendes. Ja, deshalb ist es für mich sehr wichtig, aber das Können und Wollen bei Gott ein und dasselbe sind, hat allerdings für uns Menschen auch eine sehr weitreichende und in gewisser Weise auch harte Konsequenz. Wir werden das dann später gleich noch hören. Wir werden das dann in Bezug auf die Wiedergeburt als was sehr Wichtiges erkennen. Seine Allmacht entwickelt und verwirklicht sich innerhalb der Sphäre der unendlichen Ausdehnung des Guten, denn diese Sphäre erfüllt vom Innersten heraus das ganze Weltall bis in die letzten Einzelheiten und regiert von da aus die Dinge, die sich außerhalb befinden, soweit sie sich ihren Ordnungen entsprechend verbinden. Also hier noch einmal diesen Satz, vielleicht ein bisschen dazu was sagen. Seine Allmacht, wir sind also jetzt mit dem Thema Allmacht, entwickelt und verwirklicht sich innerhalb der Sphäre der unendlichen, wir erinnern uns, das Sein Gottes, die Unendlichkeit, der unendlichen Ausdehnung des Guten. Die unendliche Ausdehnung. Gott ist Mensch, hat Menschenform in seinem Zentrum, aber eine unendliche Ausdehnung, das Sein Gottes, des Guten, denn diese Sphäre erfüllt vom Innersten, also von dem göttlichen Zentrum, das eben Menschenform hat, heraus das ganze Weltall, aber natürlich nicht nur das ganze Weltall, sondern die ganze Unendlichkeit, alle Himmel und so weiter, den Homo Maximus, den geistigen Homo Maximus, der ja quasi die Unendlichkeit darstellt, aber eben auch das ganze Weltall bis in die letzten Einzelheiten, also bis in die Einzeller, und regiert von da aus die Dinge, also vom Innersten heraus, die sich auch außerhalb befinden, also außerhalb seiner göttlichen Sphäre, soweit sie sich ihren Ordnungen entsprechend verbinden. Also mit der göttlichen Ordnung. Verbinden sie sich aber nicht, so erhält diese Sphäre sie dennoch und wirkt mit aller Anstrengung darauf hin, sie in seine Ordnung zurückzuführen, die mit der allumfassenden Ordnung übereinstimmt. Also die Einzelordnung muss immer mit der allumfassenden Ordnung übereinstimmen. Nicht? Das ist unbedingt wichtig, sonst würde sie ja quasi herausfallen, was für die Einzelordnung nicht günstig wäre. Also ich sage noch einmal, die mit der allumfassenden Ordnung übereinstimmt, in der Gott selbst in seiner Allmacht ist und nach der er handelt. Also entweder wir sind mit der göttlichen Sphäre verbunden oder wir fallen heraus. Gelingt es nicht, und das kann natürlich erst der Mensch oder der Geist, der sich gegen die göttliche Ordnung stellt, oder eben der Mensch, der letztlich auch ein Geist ist, mal abgesehen von seinem Körper und so weiter. Denn alles andere unterliegt ja den Mussgesetzen, nicht? Also das Weltall und so weiter, nicht? Also die Tiere, die Pflanzen und so weiter, nicht? Das unterliegt dem Mussgesetz, das heißt, das muss so sein, wie es geschaffen ist. Gelingt es nicht, sie in der Ordnung zurückzuführen, so werden sie ausgestoßen, von ihm aber nichtsdestoweniger vom Innersten heraus erhalten. Also das heißt, es gibt nichts, was nicht erhalten wird, aber es ist dann außerhalb der göttlichen Ordnung. Aber jetzt wollte ich noch was dazu sagen, weil ich vorhin sagte, dass es bei Gott Können und Wollen dasselbe ist. Das kann für den Menschen oder den Geist eine so große Konsequenz haben. Und das hat es deshalb. In der geistigen Welt kann niemand etwas gegen seinen eigenen Willen tun. Das ist nämlich die Konsequenz daraus. Ich sag gleich, die Ingrid guckt schon wieder so erstaunt. Also, so. Ich sag gleich was dazu. Die Ursache dieser Erscheinung liegt bei Gott, bei dem das Können und Wollen, wie gesagt, eine Einheit darstellen. Gott ist ja auch das Gute selbst. Er ist daher in sich, wenn er das Gute tut. Das muss ich jetzt natürlich erläutern. Erstens muss ich erläutern, dass wir nicht etwas tun können von unserer Beschaffenheit. Wie hieß das so schön, die Definition? Die Beschaffenheit von der Einrichtung, Bestimmung, Tätigkeit und so weiter. Wir können nichts tun, was nicht schon in Gott ist. Denn Gott hat uns ja erschaffen. Und wenn in Gott es so ist, dass Können und Wollen eine Einheit darstellen, so ist es bei uns auch so. Und deshalb ist es so, dass in der geistigen Welt niemand etwas gegen seinen Willen, man kann auch sagen, gegen seine eigene Liebe tun kann. Wir kennen das, wir haben das schon oft hier gesagt und erläutert. Das ist nämlich eine sehr wichtige Sache für uns. Wenn wir uns hier so entwickelt haben, dass wir uns, sagen wir meinetwegen, von Gott ganz entfernt haben, aber nicht nur von Gott ganz entfernt, sondern dass wir auch wirklich, sagen wir mal, in das Böse und Falsche im eigentlichsten Sinne übergegangen sind. Also in den reinsten Egoismus, in die Grausamkeit, in die, ja, ich weiß nicht, wie man es alle sagen soll, also das Gegenteil von gut und wahr ist. Wenn wir uns willentlich genau in diese Sphäre begeben haben, dann können wir unserer eigenen Liebe, die wir hier in dieser Welt aufgebaut haben, nicht entfliehen. Und zwar deshalb nicht, weil Gott uns strafen will. Er kann es noch nicht einmal. Denn es ist gegen sein, dass er gut ist und die Liebe ist, sondern wir selbst wollen es dann so. Wir können unserer Liebe, das unser Wesen, unser Leben ist, nicht entfliehen. Und das ist die Konsequenz daraus. Und deshalb in der geistigen Welt kann niemand etwas gegen seinen eigenen Willen tun. Oder auch gegen seine eigene Liebe, denn das, was ich liebe, das will ich. Ist das klar? Das ist eine ganz, ganz weite Konsequenz. Das heißt, wir hier auf der Erde sind zwischen dem Guten und Wahren und zwischen dem Bösen und Falschen und pendeln immer hin und her. Nicht? Also wir sind ja noch nicht angekommen. Aber in der geistigen Welt pendeln wir auch noch eine Weile hin und her. Aber irgendwann ist das so klar, wo wir uns hinbewegen wollen. Wir wollen es wirklich. Und wir können auch mit allen Konsequenzen, die das hat, dann nicht mehr zurück, weil wir es nicht schaffen. Ich weiß nicht, jeder Mensch, also ich habe die Erfahrung gemacht und andere auch, dass sie sich in irgendwas hineingesteigert haben und dann hat man vielleicht wieder davon Abstand genommen. Eine besondere starke Form davon ist eine Sucht natürlich. Dann haben wir wieder Abstand genommen, aber es bleibt latent immer wieder da. Es ist eine Schwäche. Es ist wie eine Schwäche unserer Seele und sind die Verhältnisse günstig oder wir aus irgendwelchen Gründen angestachelt, fallen wir wieder da zurück. Wir können machen, was wir wollen. Und jeder hat, glaube ich, diese Erfahrung schon deshalb gemacht, um zu wissen, wie groß die Gefahr ist. Hier aber, auf dieser Erde, können wir noch sehr dagegen angehen, kämpfen und auch noch sehr viel machen. Also weil wir ja wie Embryonen sind, geistig betrachtet noch. Ne? Wir sind ja noch nicht ausgereift in dem Sinne. Sollten wir uns aber hier auf dieser Erde schon ausreifen im Bösen und Falschen, dann folgt uns unsere Liebe nach. Darum heißt es, glaube ich, so ähnlich wie eure Werke folgen euch nach, weil die Liebe, unsere Liebe in unseren Werken ist. Nicht? Wir tun ja bestimmte Dinge, weil wir sie tun wollen. Und deshalb heißt es, eure Werke folgen euch nach. Und das ist damit gemeint. Okay, ich mache mal weiter. Ich sehe schon wieder die Gefahr der Ausschweifung. Es heißt hier weiter, es ist immer das Böse selbst, das sich von Gott abwendet. Also das Böse selbst, das sich von Gott abwendet. Es ist nicht Gott, das sich abwendet. Und daher gänzlich von Gott getrennt und in der Hölle ist, das Böse. Zwischen der Hölle und dem Himmel Gottes aber befindet sich eine große Kluft. Hier also auch wieder das Entweder-Oder angesprochen, also eine große Kluft. Gott kann niemanden verdammen, und das vielleicht ist auch ein wichtiger Punkt. Gott kann niemanden verdammen, verfluchen, in die Hölle werfen. Jeder wird dahin gezogen, wie ich das schon selbst gesagt habe, wo seine Liebe ist. Deshalb sagt man ja auch, die Hölle ist kein Ort, sondern ein Zustand, ein höllischer Zustand, ein gottferner Zustand eigentlich. Eine Seele zum ewigen Tod vorherbestimmen kann Gott nicht, Beleidigungen rächen, zürnen oder strafen. Ja, Gott, sagt Swedenborg, kann nicht einmal sich von einem Menschen abwenden und ihn mit strenger Stirne anblicken. Ja, dergleichen ist wieder sein Wesen, das heißt, wieder in selbst wäre. Weil es seiner göttlichen Ordnung, das hatten wir ja das Thema jetzt, nicht entspricht. Seine göttliche Ordnung, seine göttliche Sphäre ist das Gute und Wahre oder die Liebe und die Weisheit. Und deshalb kommt das alles nicht in Frage. Deshalb hat er den Menschen als ein Du, als ein Wesen ihm gegenüber den freien Willen gegeben, dass er sich selbst bilden soll. Also Gott bildet schon, er hilft natürlich, aber wenn er nicht will, so muss er nicht. Er hat ihn nicht zur Marionette gemacht. Er streckte sich, die göttliche Allmacht, also die allumfassende Macht Gottes, nämlich ebenso auf das Tun des Bösen wie auf das Tun des Guten. Wobei man jetzt natürlich sagen könnte, ja wieso, Gott tötet doch auch Menschen oder Tiere oder so, ist das nicht böse? In Gott ist es natürlich nicht böse, denn in ihm ist natürlich das Zerstören, was ja kein Zerstören in unserem Sinne ist, sondern ein Auflösen, um in höhere Zustände zu kommen. Und das Neubilden und das Schaffen ja eine Einheit. Nur für den Menschen ist es anders. In Gott ist das Erschaffen und Zerstören gleich, aber beim Menschen ist nur das Erschaffen gut, nicht aber das Zerstören. Also noch einmal, erstreckt sich die göttliche Allmacht nämlich ebenso auf das Tun des Bösen wie auf das Tun des Guten. Welcher Unterschied wäre dann zwischen Gott und dem Teufel? Wäre die Allmacht Gottes wirklich absolut? So, dass Gott sowohl das Gute wie das Böse tun könnte? Wäre es ihm dann nicht möglich, ja ein leichtes, die gesamte Hölle in den Himmel zu erheben, den Teufel und Satan in Engel zu verwandeln, jeden Gottlosen auf Erden im Augenblick von allen seinen Sünden zu reinigen und zu erneuern? Das alles aber geht nicht nach der Ordnung Gottes. Die Ordnung Gottes ist das Gute und Wahre, nicht aber das Böse und Falsche. Und alles ist aus dem Guten und Wahren oder aus der Liebe und Weisheit entstanden. Und das atmet alles seine Ordnung. Und wenn es außerhalb der Ordnung ist, dann wird es zwar erhalten, aber es ist nicht innerhalb der Ordnung. Und es wird auch, soweit es möglich ist, in die Ordnung zurückgeführt. Naja, also hier ist gesagt, dass das böse Tun nicht in seiner Ordnung ist, Aber sehen und erkennen tut er das Böse natürlich auch, und zwar als Gegensatz zu seiner eigenen Ordnung. Das werden wir jetzt gleich hören.